Ich bin sehr für Frieden. Für Frieden, der dem Schlachten ein Ende macht. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist etwas Schreckliches passiert. Vor kurzem hat der Papst in einem großen Interview mit einer italienischen Zeitung zum Frieden aufgerufen. Wie kann man nur zum Frieden aufrufen? Das ist doch entsetzlich. Schauen wir uns das etwas genauer an. Der Papst hat ungefähr formuliert, wenn auf dem Schlachtfeld Hunderte täglich bis zu Tausenden täglich sterben und wenn eine Partei merkt, dass sie unterliegt, dann sollte diese Partei den Mut haben, hier hat er das Wort gebraucht, das ganz groß Anstoß erregt, die weiße Fahne hervorzunehmen und Verhandlungen anzustreben. Gemeint war mit weißer Fahne nicht einfach totale Kapitulation, wir unterwerfen uns, mach mit uns, was du willst. Das lässt sich aus der päpstlichen Ansprache in keiner Weise schließen, sondern er sagte, wenn eine Partei auf einem Schlachtfeld, auf dem Hunderte oder Tausende täglich sterben, sieht, dass sie unterliegt, dann sollte diese Partei den Mut haben, in dem Sinn die weiße Fahne zu nehmen und zu sagen, wir wollen verhandeln. Wie kommt der Papst auf so etwas Entsetzliches? Das ist zumindest der Tenor europaweit und weit über Europa hinaus. Wie kann man nur die paar tausend Tote auf dem Schlachtfeld täglich, ist doch egal, es macht doch nichts. Ein Land, das total ruiniert wird, eine ganze Generation, die kaputt geht, die riesen Geldmengen, die in das Land hineinfließen von Unterstützern, die das auch nicht einfach normalerweise gestohlen haben, sondern für die es ein Riesenaufwand ist, auch das völlig wurscht. Nun, so ganz wurscht kann gerade Letzteres offenbar nicht sein. In den USA regt sich ganz klar von der Republikanischen Partei angetrieben eine gewisse Ukraine-Müdigkeit. Das heißt, man hat gesagt, schaut, ihr habt die Riesenoffensive geplant und durchgeführt. Ihr habt winzige Erfolge gehabt. Es ist klar, jetzt seid ihr im Nachteil und es wäre doch jetzt einfach mal an der Zeit zu verhandeln. Wie ist denn das? Die Schweiz kommt nicht mehr in Frage, um Friedensverhandlungen zu vermitteln. Das ist eigentlich klar. Die Schweiz hat ihre Neutralität fortgeworfen, bestätigt auf jeden Schritt erneut, dass sie die Neutralität eigentlich in den Abfall wirft, drauf herumtritt, zum Beispiel damit, dass sie dem Projekt beitreten möchte, russische Staatsbankgelder nicht nur zu blockieren, sondern zu stehlen. Anders kann man es nicht formulieren. Es ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Also die Schweiz kommt als Friedensvermittler praktisch nicht mehr in Betracht. Der Papst ist völlig unkompromittiert. Der Papst hat sich nirgends einseitig festgelegt. Der Papst hat auch im Hinblick auf UNO-Generalversammlungseröffnung und Sicherheitsrateröffnung war der Papst der Einzige, der nochmal mahnte, über den Frieden zu verhandeln und vor allem voraussetzungslos über den Frieden zu verhandeln. Ich sage in keiner Weise, dass man etwas von einer Partei gutheißen muss. Niemand muss gutheißen einen Einmarsch in die Ukraine. Niemand muss gutheißen, was passiert. Niemand muss die Kämpfe gutheißen. Aber der Ukraine einfach zu sagen, schickt euer ganzes Volk in den Krieg. Letzthin, es hat ein amerikanischer Senator die Ukraine besucht und dieser war entsetzt, dass an die Front erst Leute ab 27 kommen. Und er hat Herrn Zelensky eindeutig und klar und scharf klar gemacht, da müssen Leute in schon fast jugendlichem Alter hin. Das sind übrigens ganz böse Erinnerungen, die das weckt. Nach der großen Schlacht im Zweiten Weltkrieg, in der die Deutschen, das Deutsche Reich unterlegen ist, da kam es nachher zur Sportpalastrede von Josef Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Und dann kam es auch zur Rekrutierung der bis 13-Jährigen für den Fronteinsatz und so weiter. Also der amerikanische Senator sagt, wie es auch Frau Baerbock schon mehrmals gesagt hat, das ist, wir müssen den totalen Krieg führen, da gibt es nichts über Frieden zu reden. Und dann kommt eben, die Ukraine muss davon Abstand nehmen, nur die Generation ab 27 an die Front zu schicken. Nein, da gehören 20-Jährige hin, 21-Jährige, 19-Jährige, 18-Jährige, mit der Zeit auch die 16- und 15-Jährigen. Völlig klar. Also die Ukraine soll ihre ganze Jugend, die nicht nur die junge Generation, sondern ihre Jugend opfern, in einem Krieg, der jetzt scheint, recht einseitig zu sich zu entwickeln. Das hat sicher der Papst gesehen und auch gemeint. Nun, wie steht es denn mit Verhandlungen? In jedem Krieg gibt es bei Friedensverhandlungen eine Vorstufe, das ist Verhandlungen über den Waffenstillstand. Wenn pro Tag Hunderte sterben, bis sogar Tausende sterben, dann ist nichts naheliegender, als mal zu sagen, halt, stopp, ob mit weißer oder mit grüner Fahne, wir wollen verhandeln und jetzt sollen doch mal die Waffen ruhen und dann können wir im Detail eine Friedenslösung aushandeln. Leider hat die ukrainische Seite, vor allem ihr Präsident, Herr Zelensky, hat gesagt, es kommen keine Waffenstillstandsverhandlungen mit Russland in Frage, es kommen keine Friedensverhandlungen in Frage, bevor nicht Russland die ganzen 10 Punkte des Zelensky-Friedensplans erfüllt. Und dazu gehört totale Kapitulation Russlands, Rückzug aus allen Gebieten in der Ukraine, Zahlung von vollen Reparationen an die Ukraine. Wie gesagt, nicht, dass man drüber verhandeln soll, sondern das sei die Voraussetzung, dass man überhaupt verhandeln könne. Die Schweiz unterstützt das auch noch und hat versucht, Länder hinter dieses Projekt zu sammeln und will diesen Sommer einen Kongress durchführen von den kriegsunterstützenden Ländern sozusagen, die dann sich hinter den Zelensky-Plan stellen. Das ist kein Vorgehen eines neutralen Staates. Für Frieden sich einsetzen, jederzeit, ja, aber sich dafür einsetzen, dass auf jeden Fall, bevor man auch nur ein Wort von beiden Seiten über Frieden spricht, eine Partei total kapituliert haben muss, auch noch eine Partei, die zurzeit eindeutig im Kriegsvorteil ist. Die Reparationen müssen gezahlt werden. Es muss sich jeder russische Soldat aus der Ukraine zurückgezogen haben, auch aus den annektierten Gebieten und so weiter. Nur dann könne man verhandeln. Herr Selenskyj hat ausdrücklich gesagt, an diesem Kongress in der Schweiz dürfe auf keinen Fall Russland teilnehmen. Das gehe doch nicht. Russland hat die Punkte noch nicht erfüllt, also kann man gar nicht miteinander reden. Und die Schweiz hoppelt als Osterhäschen brav hinterher und vertritt diese Seite. Nun ja, dass man überhaupt reden will, ist ja gut, aber man kann nicht über einen Frieden oder Waffenstillstand reden, ohne beide Parteien einzubeziehen. Das hat auch der chinesische Präsident oder Außenminister unserem Außenminister sehr klar gemacht, auch der indische und andere. Wir können nur über Frieden und Waffenstillstand reden, wenn beide Parteien an den Tisch gebracht werden. Das muss auch keine große Show sein. Wenn nun im Sinne des Papstes die Ferne käme und man würde sagen, jetzt stopp die Toten, stopp das verheerende Schlachten an der Front, wir wollen Waffenstillstand und dann verhandeln über Frieden. Es wird immer gesagt, ja, Putin will doch niemals über Frieden verhandeln. Das ist schlicht und einfach Blödsinn. Bei jeder zweiten Ansprache betont Putin, dass er bereit ist, über Waffenstillstand zu verhandeln und über Frieden zu verhandeln. Es liegt nicht an dieser Seite. Es werden natürlich, würden das sehr, sehr schwierige Verhandlungen. Und es ist auch verfehlt, das Ganze einfach in der Öffentlichkeit spielen zu lassen. Wenn man da einen großen Kongress machen will, zu dem fast niemand erscheinen will, wird zumindest keine wirklich wichtigen Leute, und das dann öffentlich propagiert, die 10 Punkte müssen erfüllt sein, dann ist das keine Friedensverhandlung. Das ist ein Forderungskatalog an die Gegenseite, und zwar, wie gesagt, ein Forderungskatalog der zurzeit unterliegenden Partei. Nun, es wird ja dem Papst vorgeworfen, er habe mit dem Ruf nach Frieden praktisch Russland unterstützt. Ist das so? Ein klares Nein. Der Papst ist, oh Wunder, gläubig, ein gläubiger Mensch, der auch sich für den Menschen einsetzt, der sich dafür einsetzt, dass die Menschen wieder zum Frieden zurückkehren sollen und dass die Menschen sich nicht gegenseitig abschlachten. Ich verstehe schon, das betrachten viele als sehr schlimm, auch in unserer Politik hat sich der Kriegsrausch, wie es einmal ein Bundesrat sehr zutreffend nannte, verbreitet. Da darf man nicht über Frieden reden. Es ist die Aufgabe eines Kirchenoberhauptes, hier einzugreifen und überhaupt das Stichwort Frieden wieder einmal zu bringen. Wenn man aber die Zeitungen und die Medien sieht, als Reaktion auf das Ganze, so muss man sich schon auch fragen, müssen die USA, müssen wir alle den Frieden fürchten oder auch nur einen Waffenstillstand? Waffenstillstand ist ja die Vorstufe des Friedens, obwohl ein Waffenstillstand sehr lange gehen kann. In Korea dauert der Waffenstillstand mittlerweile über 50 Jahre. Ein formeller Friedensschluss ist noch nicht erfolgt. Waffenstillstand ist immer das Wichtigste, um das Schlachten zu stoppen. Das Schlachten auf den Kriegsschauplätzen, und das sollte gestoppt werden. Warum haben wir Angst davor? Es ist leider ziemlich eindeutig. Wenn, und maßgebend wären dabei natürlich auch die USA und Russland natürlich als involvierte Partei sowieso, die Ukraine auch, aber die großen Blöcke, die hier eigentlich Krieg führen, sei es über Strohmänner, sei es direkt, das sind letztlich USA und Russland. Die USA setzt die Ukraine ein. Es ist schöner, wenn Europa setzt auch die Ukraine ein. Es ist ja schöner, wenn Ukrainer auf dem Schlachtfeld sterben. Russen, das interessiert ja sowieso nicht. Und als wenn da amerikanische Soldaten hin müssen, da hat sich auch Präsident Biden geäußert, er würde keine amerikanischen Soldaten schicken. Nun, was passiert, wenn aber zum Beispiel auch unter einem anderen Präsidenten in den USA, das ist möglich, was passiert, wenn es zu einer Versöhnung zwischen Russland und den USA kommt, Schritt für Schritt, wenn das Schritte Richtung Frieden sind, sicher wohl über einen Waffenstillstand, aber Schritt für Schritt zu einer Normalisierung. Normalisierung, das darf man schon gar nicht sagen. Da würde man mich in Deutschland als Schüler aus der Klasse holen und als Gefährder ansprechen, wenn ich da von Normalisierung rede. Also, wenn es trotz allem zu einer Normalisierung zwischen Russland und den USA kommt, natürlich einschließend die Ukraine, was passiert dann? Warum haben wir Angst davor? Die Angst ist nicht ganz unberechtigt. Europa und die Länder, die jetzt die riesigen Geldmengen der russischen Zentralbank blockiert haben und der russischen Kaufleute mit der Begründung, das sind doch alles böse Oligarchen, ist aber keine Begründung, dass da etwas Kriminelles dabei wäre. Die müssten wahrscheinlich dann im Rahmen einer solchen Normalisierung, da würden sich die USA und Russland einigen, ohne Europa groß zu fragen, die müssten die Gelder zurückgeben. Und das ganz Tolle wäre, wenn jetzt Europa mit großen juristischen Winkelzügen darüber nachdenkt, ob man nicht die russischen Zentralbankgelder auch enteignen kann und der Ukraine schicken kann. Es ist praktisch ein Diebstahl, auch völkerrechtlich völlig, völlig unzulässig. Wenn dann die Einigung kommt, auch das muss zurückgehen, dann steht Europa vor allem vor einer riesigen Forderung von der Zentralbank Russlands und der ganzen Kaufleute aus Russlands, die dann wohl auch ihr beschlagnahmtes Vermögen wieder bekommen, soweit sie nicht Kriminelles gemacht haben, aber das sind wohl nur ganz, ganz wenige, wenn überhaupt. Auf jeden Fall, diese Forderungen, die dann kommen, sind nicht leicht zu bewältigen. Wenn sich aber USA und Russland wieder versöhnen, dann kommt der Druck der USA auf Europa. Ihr müsst das zurückzahlen, und Banken, die das nicht zurückzahlen, werden dann aus dem SWIFT-System gekippt, also ihnen werden die Arme und Beine abgeschnitten. Wir kennen diese Drohung von den USA als Wirtschaftskriegsdrohung auch gegenüber der Schweiz. Also, da kommen riesige Forderungen, die aus dem Frieden resultieren, aus einer Versöhnung. Wie gesagt, zum ganz großen Bedauern, Zu meinem ganz, ganz großen Bedauern kommt zurzeit die Schweiz als Friedensvermittler nicht mehr in Betracht. Immerhin, und das ist ein Lichtblick im Dunkeln, beziehungsweise ein Lichtblick am Ende des Tunnels, die Neutralitätsinitiative der Schweiz hat über 100.000 beglaubigte Unterschriften erreicht und wird am 14. April eingereicht. Das ist ein Weg geöffnet zurück zur echten Neutralität, die es auch der Schweiz wieder ermöglichen würde, für den Frieden aktiv zu wirken. Ich hoffe sehr, dass die Initiative nicht nur jetzt eingereicht werden kann, das wird sie. Und diese Initiative sieht vor, dass die Neutralität klar in der Verfassung verankert wird. Sie ist jetzt schon erwähnt, aber mehr am Rande. Dann auch definiert, es gibt dann keine Wirtschaftskriegsmaßnahmen, keine Kriegsmaßnahmen sonst. Statt Wirtschaftskriegsmaßnahmen gibt es den sogenannten Courant Normal. Das hatte die Schweiz viele, viele Jahrzehnte bereits ausgeübt. Da möchte die Initiative zur Neutralität zurückfinden. Andere Länder haben die Schweiz auch schon aufgefordert. Die Schweiz müsste zur Neutralität zurückfinden. Dann, und da ist auch eine Tür noch offen, wäre sie wieder geeignet, um Frieden zu stiften. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn es unpopulär ist, ich bin sehr für Frieden. Für Frieden, der dem Schlachten ein Ende macht, für Frieden, der eine definitive Lösung bringt, sicher aber zuerst mal für einen Waffenstillstand. Und ich bin dafür, dass die Schweiz daran wieder aktiv teilhaben kann. Ich werde ganz sicher der Neutralitätsinitiative in der Abstimmung zustimmen. Ich danke euch fürs Zuhören.